Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, wieder hier zu sein, in meiner Gemeinde quasi, die es ja immer noch ist, auch wenn ich inzwischen in Zürich angekommen bin. Herzliches Grüezi wohl auch aus der Schweiz. Aber es ist immer wieder schön, hier zu sein. Vielen Dank auch für den netten Empfang, Dieter, und die nette Einleitung. Und ich freue mich, dass ich auch heute zum Predigen hier sein darf. Es ist meine erste Predigt, die ich geschrieben habe. Ich habe sie schon einmal gehalten, aber von daher ist es also noch ganz, ganz neu. Und ich habe mich natürlich gefragt, was ist denn so ein wichtiges Thema, was ich gerne bei meiner ersten Predigt sagen möchte? Ja, was sind so die Dinge, die ich euch gerne mitteilen möchte? Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, warum der Paulus immer an die Gemeinden geschrieben hat und warum der Paulus so unbedingt die Gemeinden besuchen wollte. Und so schreibt er zum Beispiel in Römer 1, Vers 12: Ich möchte in eurer Mitte zusammen mit euch ermutigt werden durch den gegenseitigen Austausch über unseren gemeinsamen Glauben. Und das, denke ich, wünsche ich auch uns allen heute für die Predigt, dass wir in unserem Glauben weiterkommen, wie Dieter auch gerade gesagt hat, dass wir im Glauben gestärkt werden und dass wir auch persönlich uns selber immer wieder die Frage stellen, wo stehe ich mit meinem Glauben und wie komme ich mit meinem eigenen Glauben weiter? Den Titel, den ich für die Predigt gewählt habe, heißt: Gott fordert uns auf, nach der Vollkommenheit zu streben. Das ist nicht mein Satz, ich habe den Satz von Ellen White. Sie schreibt ihn in Wirken der Apostel, Seite 529, für diejenigen, die nachlesen möchten. Aber der ist bei mir irgendwie hängen geblieben, der Satz. Und ich habe mich gewundert, Gott fordert uns auf, nach der Vollkommenheit zu streben. Ist das nicht ein bisschen Werksgerechtigkeit oder macht mir Druck, weil ich muss viel schaffen, ich muss viel, viel selber machen, um Vollkommenheit zu erreichen? Ist das wirklich, was die Bibel sagt? Und natürlich hat Ellen White ihre Aussagen auf der Bibel basiert, das ist klar, und deswegen möchte ich gerne ein paar Texte jetzt vorlesen. Wir haben heute relativ viele Texte, deswegen schlage ich vor, ich lese am Anfang nur, ihr könnt gerne einfach zuhören, und wenn wir dann zu den Kerntexten für die heutige Predigt kommen, dann bitte ich euch, die Bibel mit aufzuschlagen. Ich lese nach der Gute Nachricht und einige Beispiele, in denen es um die Vollkommenheit geht. Paulus schreibt in Philipper 2, Vers 15: Ihr sollt ja rein und fehlerlos sein und euch als Gottes vollkommene Kinder erweisen. Eine klare Aussage. Und er schreibt dann weiter in Philipper 3, Vers 12: Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen. Also das heißt, die Vollkommenheit soll unser Ziel sein, auf was wir zulaufen, sagt Paulus. In Hesekiel lesen wir dann ein bisschen, was denn die Vollkommenheit bedeutet. Hesekiel 28, Vers 15 heißt: Vollkommen hatte ich dich geschaffen und du bliebst es, bis du in Sünde fielst. Also Hesekiel schreibt ja ein bisschen darüber, was Vollkommenheit bedeutet, nämlich der Zustand, in dem Adam und Eva vor dem Sündenfall waren. Das heißt nicht nur sündlos im Sinne von keine sündige Tat tun, sondern sie haben gar nicht an Sünde gedacht. Also sie hatten einen vollkommenen Charakter, so wie Jesus. Noch ein Text in Kolosser 1, Vers 28 von Paulus ist mir wichtig geworden, wo er schreibt: Denn wir möchten jeden und jede in der Gemeinde dahin bringen, dass sie vor Gott dastehen in der Vollkommenheit. Und hier hört der Text nicht auf, sondern jetzt kommt ein ganz zentraler Nebensatz: In der Vollkommenheit, die aus der Verbindung mit Christus erwächst. Das heißt, Vollkommenheit ist etwas, dem wir zum einen nachstreben sollen. Wir sollen uns das Ziel setzen, Vollkommenheit zu erreichen. Aber wir können das gar nicht aus uns selber. Sondern hier sagt Paulus klar, es kommt aus der Verbindung durch Christus. Das heißt, wir müssen die Verbindung zu Christus suchen. Und das muss eigentlich unser Streben sein, wenn wir vollkommener, das heißt Jesus gleicher werden wollen. Und das ist auch irgendwo klar, weil wir kennen ja alle die Texte, wo es um die Erlösung aus Gnade geht. Ich rede hier natürlich nicht von Erlösung aus Werken, dass wir jetzt aus uns selber sündenfrei werden sollen, was wir sowieso nie erreichen, Vielleicht ein paar Texte dazu, dass wir rein aus Gnade natürlich erlöst sind. So lesen wir in Römer 1, Vers 17. Wer durch Glauben vor Gott als gerecht gilt, der wird leben. Oder in Epheser 2, Vers 8 und 9. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendeinen Tun verdient. Denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Das heißt, wenn wir hier über die Vollkommenheit sprechen, dann geht es nicht darum, dass wir versuchen, möglichst fromm zu sein, dass wir uns selber Druck machen, dass wir sagen, ich darf keine Sünden machen, ich muss alle Gebote halten, es soll uns keine Angst in uns erzeugen, sondern es geht eigentlich darum, dass wir aus Liebe zu Jesus den Wunsch haben, dass wir seinem Charakter ähnlicher werden. Und dass wir das dadurch versuchen auch, dass wir, so wie wir gelesen haben, durch Jesus Christus, das heißt, dass wir versuchen, dahin zu kommen, indem wir täglich unsere Beziehung mit Jesus auch überdenken und täglich neu auffrischen. Und ich möchte euch jetzt ganz, ganz persönlich, jeden Einzelnen, dazu einladen, mal über euer eigenen Glauben mal wieder nachzudenken und euch zu überlegen, was ist denn das Ziel, was ich mir persönlich stecke in meinem Glaubensleben? Ist es, dass ich 5 Minuten Andacht mache am Tag, 10 Minuten Andacht, dass ich gute Taten mache, jeden Tag eine gute Tat? Das sind alles wichtige Dinge natürlich und die Ziele sollen wir uns auch stecken. Aber erwartet Gott nicht viel mehr, wenn er sagt, wir sollen nach der Vollkommenheit streben? Und ist es das, was ich mir wünsche? Wünsche ich mir eigentlich einen vollkommenen Charakter? Wünsche ich mir, dass ich zur Freude Gottes und aus Liebe zu Jesus mich vollkommen Gott übergebe? Und die andere Frage, von der ich möchte, dass ihr gerne drüber nachdenkt, ist, wie versuche ich denn das Ziel zu erreichen? Versuche ich das durch meine eigenen Fähigkeiten, durch meine eigenen Taten zu erreichen? Oder versuche ich das, indem ich zu Jesus komme, indem ich eine Beziehung zu Jesus aufbaue, indem ich versuche, dass die Beziehung zu Jesus jeden Tag stärker wird und mir dadurch aus Gnade alles andere schenken lasse? Ich möchte gerne, um das ein bisschen zu unterstreichen, die Punkte, möchte ich gerne von einer biblischen Person heute sprechen und möchte mit euch auch gerne die Bibeltexte dann dazu anschauen. Die Person ist aus meiner Sicht ganz passend dafür, wenn wir über Vollkommenheit sprechen, weil Gott sagt, das, was die Person gemacht hat, das hat ihm sehr gut gefallen. Ja, und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir alle wollen, oder? Wollen wir nicht mit unserem Leben Gott auch sehr gut gefallen? Und ich würde mir euch gerne anschauen, was die Person gemacht hat. Und der zweite Grund, warum ich denke, dass die Person so passend ist, ist, dass die Person in einer Zeit gelebt hat, die genauso sündlos war wie unsere Zeit heute. Weil häufig sagen wir ja, naja, früher ging das vielleicht noch besser, heute ist alles so viel Sünde um uns rum, wie sollen wir das da erreichen? Aber Gott sagt über diese Zeit, und ich lese hier aus 1. Mose 6, Vers 5, wo über diese Zeit steht, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn. Böses planen, Böses tun. Ihr wisst wahrscheinlich, dass es die Zeit vor der Sintflut, von der hier gesprochen wird, ein paar hundert Jahre vor der Sintflut. Und die Erde war bereits vollständig verdorben. Obwohl, muss man dazu sagen, die Menschen, die damals gelebt haben, ja sogar Adam noch gekannt haben. Die Person, von der ich spreche, hat Adam ungefähr noch 300 Jahre gekannt, wenn man das so durchrechnet. Und trotzdem war die Erde schon vollständig verdorben. Wir lesen in 1. Mose 6, Vers 6, Gott reute es, dass er die Menschen geschaffen hatte. Weiß jemand von euch, von welcher Person ich spreche? Nicht Noah, ein paar hundert Jahre vorher? Henoch, genau, vielen Dank. Es geht um Henoch. Und ich möchte mit euch gerne anschauen, was hat denn Henoch wirklich so Besonderes gemacht? Was hat ihn ausgezeichnet? Und was wir sehen werden, ist, dass die Kriterien, die wir bei ihm lesen, auch das ist, was Gott von uns heute erwartet. Von daher ist das wirklich hochaktuell. Lass uns jetzt gemeinsam die Bibel zur Hand nehmen. Vielleicht bevor wir den ersten Text aufschlagen, weiß jemand von euch, wie viele Bibelstellen es über Henoch gibt? Wer sagt, es gibt eine? Wer sagt, es gibt zwei? Drei? Ja, melden sich schon mehr. Wer sagt, es gibt mehr als drei Stellen, wo es über Henoch geht? Ja, gehen doch einige Hände hoch. Es gibt, ich sehe, ihr kennt euch schon gut aus. Es gibt insgesamt 5 Stellen, wo es über Henoch geht. Man kennt meistens nur die eine, von der es heißt, Gott wurde dann in den Himmel aufgenommen. Oder vielleicht noch im Hebräer, die andere Hebräer 11, das bekannte Kapitel. Also es gibt insgesamt 5. 2 davon sind Stammbäume, die schauen wir uns heute nicht an. Aber die anderen 3 sind meines Erachtens sehr wichtig und zeigen uns ein bisschen, wie dieses Leben, was Gott so sehr gefallen hat, denn ausgesehen hat. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, damit ihr dann in den Texten darauf achten könnt, es sind 3 Merkmale. Das eine, was wir im ersten Text lesen werden, ist, dass Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott gelebt hat. Also genau das, was wir vorher bei der Vollkommenheit gelesen haben, oder? Henoch hat in enger Gemeinschaft mit Gott gelebt. Und die anderen beiden Punkte, die wir sehen werden, die sind eine Folge aus dieser engen Gemeinschaft. Und das ist zum einen, dass es heißt, er hat ein gottgefälliges Leben geführt. Und zum anderen, er hat Gottes Botschaft verkündigt. Und beides sind die Frucht aus der Beziehung, die er mit Gott hatte. Lass uns 1. Mose 5 aufschlagen. Erster Mose 5 und da die Verse 21 bis 24. Da heißt es, Henoch war 65 Jahre alt, als er Methuselah zeugte. Methuselah, wissen wir ja, wurde dann der älteste Mensch auf der Erde, wurde von Gott im Jahr der Sintflut, kurz vor der Sintflut, dann zur Ruhe gelegt. Und Henoch war der Vater. Danach lebte er, Henoch, noch 300 Jahre. Ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren. Und jetzt kommt, Henoch lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Oder Luther schreibt hier, er wandelte mit Gott. Er wurde 365 Jahre alt, dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hatte ihn zu sich genommen. Das heißt, der Henoch, der muss so viel richtig gemacht haben in seinen 365 Jahren, dass Gott ihn gleich aufgenommen hat. Das ist doch bestimmt ein Vorbild für uns. Und man muss sehen, in den 365 Jahren, und das ist mir auch ganz wichtig, hat er bestimmt auch nicht alles richtig gemacht. Kein Bibeltext sagt uns, er war sündlos oder sagt uns, er ist nie gefallen oder mal von Gottes Weg abgewichen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Er war ein Mensch genauso wie wir und genauso wie wir wird er immer wieder auch von Gott irgendwo weggegangen sein, Sünden begangen haben. Aber trotzdem muss er in diesen 365 Jahren, in dieser sündigen Zeit vor der Sintflut, vieles richtig gemacht haben, wenn es heißt, Henoch lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Und lasst uns mal ein bisschen gemeinsam überlegen, was heißt es denn, in enger Gemeinschaft mit Gott zu leben und wie können wir das für uns auch machen? Ich denke, wir haben da schon eine relativ gute Vorstellung davon, aber ein paar Ideen möchte ich trotzdem gerne aus der Bibel aufgreifen. Das eine ist, wenn wir zum Beispiel uns Jesus anschauen. Jesus hat so viel gewirkt und war so viel mit den Menschenmassen zusammen, aber Jesus hat sich immer wieder die Zeit genommen, wir lesen das an vielen Stellen, hat sich Jesus die Zeit genommen, dass er eine ganze Nacht weggegangen ist, eine ganze Nacht gebetet hat und dann morgens wieder zu den Menschen zurückgegangen ist. Ist das was wir schon mal gemacht haben, eine ganze Nacht gebetet, sich so viel Zeit für Gott zu nehmen. Paulus sagt zum Beispiel in 1. Thessaloniker 5, Vers 16, betet ohne Unterlass. Aber es geht natürlich auch darum, Jesus zu seinem ständigen Begleiter zu machen, mit Gott zu wandeln oder wie es hier heißt, in enger Gemeinschaft mit Gott zu leben, heißt natürlich auch, dass Gott bei uns immer präsent ist, egal ob wir jetzt in der Freizeit irgendwas machen, ob wir auf der Arbeit sind, dass wir versuchen, Gott immer bei uns zu haben. Und es gibt noch einen Punkt, der mir sehr wichtig geworden ist und der Text, der war auch heute früh in der Lektion. Und zwar, dass wir ihm auch die ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Es geht nicht nur darum, dass wir ihn anrufen, wenn wir Probleme haben, sondern es geht darum, dass wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken. So lesen wir in 2. Timotheus 2, Vers 4. Niemand, der in den Krieg zieht, kümmert sich noch um seine Alltagsgeschäfte, sondern es geht ihm einzig darum, die Anerkennung seines Befehlshabers zu finden. Jetzt mag dieses Bild vom Krieg ein bisschen fremd für uns sein, aber ich glaube, der Punkt ist trotzdem klar. Wenn jemand in den Krieg zieht, dann kümmert er sich nicht um alles Mögliche, sondern konzentriert er sich auf die Vorbereitung für den Krieg. Und genau das ist hier die Aussage, die wir auch für uns mitnehmen sollen. Nutzen wir unser Leben dazu, dass wir uns vorbereiten, dass wir versuchen, eine enge Beziehung zu Christus zu finden, jeden Tag. Und eine enge Gemeinschaft ist so wichtig, mit Jesus zu haben, weil sie uns wieder den Sinn schärft, um zu verstehen, was ist gut und was ist nicht gut. Sie schärft unseren Verstand und unser Gewissen und gibt uns auch die Kraft, dass wir gegen die Sünde kämpfen. Natürlich wird man trotzdem immer wieder fallen und immer wieder sündig werden. Das ist vollkommen klar. Und das ist auch wichtig, dass wir wissen, das können wir auch, weil dabei geht es nicht in dem Streben nach Vollkommenheit. Das heißt nicht, wir sollen vollkommen sein, sondern wir sollen danach streben. Aber wichtig ist, wir brauchen diese enge tägliche Beziehung mit Jesus. Und da möchte ich dich ganz persönlich fragen, wie eng ist denn deine persönliche Beziehung, die du jeden Tag mit Jesus hast? Und was ist der Wunsch, den du hast? Wie eng möchtest du denn gerne, dass die Beziehung zu Jesus ist? Lass uns einen zweiten Text aufschlagen. In Hebräer 11, das Kapitel wurde schon genannt, da steht auch noch was über Henoch. Und da sehen wir auch das zweite Merkmal. Ich möchte mit euch gerne Hebräer 11 lesen, den Vers 5. Hebräer 11, Vers 5, da steht, weil Henoch glaubte, musste er nicht sterben. Gott nahm ihn zu sich, er war plötzlich nicht mehr da. Die Heilige Schrift bestätigt, dass Henoch so gelebt hat, wie es Gott gefiel. Hier sehen wir also, dass der zweite Punkt, den Henoch ausgezeichnet hat, war, dass er geglaubt hat, hat einen starken Glauben und er hat so gelebt, wie Gott es gerne wollte. Also er hat dem Charakter Jesu relativ stark entsprochen. Und wir lesen auch, dass es eine Folge ist aus seiner starken Beziehung zu Jesus Christus. Das heißt, das Wichtige ist immer, dieser erste Punkt, über den wir gesprochen haben, die enge Beziehung zu Jesus, steht immer im Mittelpunkt. Wenn wir nach Vollkommenheit streben wollen, dann müssen wir nach einer engen Beziehung mit Jesus streben. Und als Frucht daraus ist ein Punkt, der hier beschrieben ist, dass so wie bei Henoch sein Charakter Jesu ähnlicher wurde. Wie sieht denn jetzt eigentlich Jesu Charakter aus? Das möchte ich mit euch auch kurz anschauen. Natürlich ist die Bibel voll davon und jeder kann bestimmt viele Sachen aufzählen, weil die Bibel ist ja eigentlich nichts anderes als eine Darstellung des Charakters Gottes. Aber ich möchte trotzdem ein paar Punkte rausarbeiten. Das eine, was mir hier eingefallen ist und was mir wichtig war, ist, wenn wir wieder auf Jesus schauen. Jesus hat so ein Vertrauen zu Gott gehabt, dass er sogar am Kreuz noch sein ganzes Vertrauen auf Gott gelegt hat. Jesus hat so eine Liebe gehabt. Ja, wenn wir mal überlegen, wen Jesus alles geliebt hat, das ist war für die Menschen der Zeit damals völlig unverständlich, dass er zu den Bettlern gegangen ist, zu den Kranken gegangen ist und sogar zu den Zöllnern gegangen ist. Unmöglich. Und dann auch noch mit den Pharisäern, was dann wieder seine Jünger vielleicht nicht verstanden haben. Also Jesus hat eine Liebe gehabt für jeden, auch ein Charaktermerkmal. Wir kennen natürlich die üblichen Beschreibungen, so wie sie zum Beispiel in dem Brief von Paulus an Timotheus beschrieben werden, 1. Timotheus 6, Vers 11. Jage dagegen der Gerechtigkeit nach, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Freundlichkeit. Also alles Dinge, die Henoch sehr stark hatte, aber nicht, weil er selber versucht hat, sie zu erreichen, sondern weil er die Beziehung mit Jesus hatte. Ich muss sagen, da habe ich bestimmt noch einiges nachzuholen an der Stelle. Auch ein Punkt, der mir hier wichtig ist, ist die Dankbarkeit. Paulus schreibt an die Thessaloniker, in 1. Thessaloniker 5, Vers 16, seid dankbar in allen Dingen. Sind wir immer dankbar für alles, was Gott uns schenkt, jeden Tag? Oder schimpfen wir lieber über alles, was so rechts und links von uns passiert? Auch ein ganz wichtiger Punkt. Wichtig ist, dass wir nicht vergessen, dass diese Charakterzüge Jesu dass wir und das Halten der Gebote, dass wir das nur als Frucht des Geistes bekommen, wenn wir die tägliche Gemeinschaft mit Jesus haben. So steht zum Beispiel in Johannes 14, Vers 15 und 21, liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Also erst kommt die Liebe zu Jesu, der wir nachstreben sollen, und dann können wir daraus die Gebote halten. Oder in 1. Johannes 2, Vers 3, und an dem merken wir, dass wir ihn kennen, so wir seine Gebote halten. Also erst kommt das Kennen, und Kennen ist natürlich hier im hebräischen Kontext, so wie Adam erkannte Eva, ist natürlich Kennen ein sehr intensives Kennen einer Person. Das heißt, nur wenn wir Jesus sehr gut kennen und eine sehr enge Beziehung zu ihm haben, das ist, was hier gemeint ist, dann werden wir seine Gebote halten. Die Bibel bezeichnet uns auch als Priester und Heilige. Ist unser Verhalten immer so, dass wir sagen würden, ja, das entspricht ungefähr dem, was ich tue. Und auch hier möchte ich euch zu diesem zweiten Merkmal ganz persönlich wieder fragen und sagen, wie ernst meinen wir es denn damit, unseren Glauben täglich zu stärken und Jesu Charakter näher zu kommen? Ist das ein Wunsch, den wir haben, den wir täglich verfolgen? Lass uns noch zum dritten Merkmal kommen. Und wir lesen den dritten Text in Judas, Verse 14 und 15. Es gibt da nur ein Kapitel, deswegen keine Kapitelangabe. Judas im Vers 14 und 15. Judas, Vers 14 und 15. Und da lesen wir, Henoch, der in der siebten Generation nach Adam lebte, hatte schon damals über solche Leute vorausgesagt. Seht, der Herr kommt mit vielen tausend heiligen Engeln, um über alle Menschen Gericht zu halten. Alle, die von Gott nichts wissen wollen und sich gegen ihn auflehnen, wird er dann verurteilen. Ja, sie bekommen ihre Strafe für ihr gottloses Treiben und ihr höhnisches Geschwätz. Was ist denn jetzt hier das Merkmal, was Henoch auszeichnet? Ich denke, das Merkmal, was wir hier rauslesen, ist, dass Henoch Gottes Botschaft verkündigt hat. Henoch hat zu den Menschen damals gesprochen. Er hat hier eine Warnbotschaft ausgesprochen. Das heißt, er ist auf die Menschen zugegangen und hat Gottes Botschaft verkündigt. Das ist das dritte Merkmal. Wir denken hier natürlich auch an die vielen Aufforderungen, die wir für uns immer aus der Bibel kennen und immer wieder lesen, die Jesus beispielsweise gegeben hat, ihr seid das Salz der Erde, oder wo es heißt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Also der Auftrag, der ist klar da. Und Henoch hat den wohl sehr gut ausgefüllt. Das ist hier das Merkmal. Es gibt auch Texte, beispielsweise Matthäus 7, Vers 20, wo es heißt, an euren Früchten solltet ihr sie erkennen. Also Mission und Verkündigung heißt nicht immer reden, sondern sollte vielmehr heißen tun. In Römer 1, Vers 1 bis 3 lesen wir, welche Botschaft wir denn überhaupt verkündigen sollen. Das ist die Frage, ist es auch seine Warnbotschaft? Ist es die gleiche Botschaft, die Henoch hier gegeben hat? Und hier lesen wir in Römer 1, Vers 1 bis 3, diesen Brief schreibt Paulus, der Jesus Christus dient, zum Apostel berufen und dazu erwählt, Gottes gute Nachricht bekannt zu machen. Diese gute Nachricht hat Gott durch seine Propheten in der Heiligen Schrift schon lange angekündigt. Und jetzt sagt er, es ist die Botschaft von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, wir sind aufgefordert, diese gute Botschaft zu verkündigen. Wir sind aufgefordert, den Menschen um uns herum Jesus Christus näher zu bringen. Sei es durch unser Reden, sei es durch unser Handeln. Und auch hier ist wieder wichtig, dass wir wissen, das ist nichts, was wir aus uns selber machen werden. Sondern auch hier gilt das Gleiche. Das Wichtige ist, dass wir die enge Verbindung mit Jesus suchen, jeden Tag, so wie Henoch das gemacht hat. Und dann wird eine Frucht daraus auch sein, dass wir verkündigen wollen. Und da möchte ich euch auch wieder ganz konkret fragen, auch zu diesem dritten Merkmal. Verkündigen wir diese Botschaft? Verkündigt ihr persönlich diese Botschaft? Sei es durch Reden, sei es durch Handeln. Und vor allem, ist es euer Wunsch, Bittet ihr Gott täglich darum, dass er euch einsetzt für die Verkündigung, dass sein Wort und sein Name bekannt gemacht wird? Ich möchte am Schluss noch einmal betonen, dass wir hier nichts aus eigener Kraft machen können. In Galater 5, Vers 16, da steht, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Das heißt, alle Kraft, die wir dazu brauchen, um vollkommener zu werden, kommt alles vom Geist Gottes. Und es steht weiter geschrieben in Vers 22, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Also es kommt alles aus dem Geist Gottes, der wiederum aus der Beziehung mit Jesus kommt. Und Gott hat versprochen, dass er uns diesen Geist geben wird, wenn wir ihn darum bitten. So lesen wir in Lukas 11, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Das heißt, wir sollen nicht versuchen, durch eigene Kraft irgendwie besser zu werden. Aber wir sollen zwei Sachen machen. Das eine ist, wir sollen uns hohe Ziele stecken. Wir sollen danach streben, vollkommen zu sein oder vollkommener zu werden. Das soll unser Ziel sein für jeden Tag in unserem Glaubensleben. Und der zweite Punkt ist, dass wir versuchen, das durch eine tägliche Gemeinschaft mit Jesus Christus zu machen. Dass wir jeden Tag versuchen, Jesus näher zu kommen. In unserer Andacht, aber auch in unserem Alltag. Es hilft nichts, dass wir, wenn wir lau sind, von der Gemeinde Laodicea am Zeitende wird gesagt, sie wird lau sein. Sie wird einen Glauben haben, der so halbscharig ist. Ein bisschen Glauben. Ein bisschen Glauben bringt nichts, das ist hier uns klar gesagt. Und Henoch hat uns das Beispiel gegeben, dass es funktioniert. Er hat auch in einer sehr sündigen Zeit gelebt und er hat uns gezeigt, wie man trotzdem in einer sündigen Zeit Gott immer näher kommen kann, indem man die enge Gemeinschaft mit Gott lebt, jeden Tag, und dann als Folge daraus einen starken Glauben hat, ein gottgefälliges Leben und auch Gottes Botschaft weitergibt. Ich möchte mit euch gerne noch einen Text zum Schluss lesen, und zwar in Philipper 3, der eigentlich die ganze Predigt schön in einem Text zusammenfasst. Philipper 3, die Verse 12 bis 16. Philipper 3, Vers 12 bis 16. Und hier schreibt Paulus, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Also Jesus Christus wieder an erster Stelle. Ich bilde mir nicht ein, Brüdern und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe, aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. So wollen wir denken, wenn wir uns zu den Vollkommenen zählen. Wenn ihr in irgendeiner Einzelheit anderer Meinung seid, wird euch Gott auch das noch offenbaren. Aber lasst uns auf jeden Fall auf dem Weg bleiben, den wir als richtig erkannt haben. Der Titel meiner Predigt war, Gott fordert uns auf, nach der Vollkommenheit zu streben. Hast du diese Entscheidung, die von der Paulus hier in dem Text spricht, hast du die für dich selber schon getroffen? Und ist es vielleicht Zeit, die Entscheidung heute zu erneuern? Was ist euer Ziel für euer tägliches Glaubensleben? Und versucht ihr das durch den Heiligen Geist und die enge Gemeinschaft mit Jesus zu erreichen? Ich wünsche euch dafür Gottes Segen. Amen. Lieber Vater im Himmel, du hast uns deinen Heiligen Geist versprochen, wenn wir dich darum bitten. Und wir möchten dich bitten, dass du uns die Kraft schenkst und dass du uns den Wunsch schenkst, dass wir unser eigenes Glaubensleben täglich neu überdenken und dass wir durch deinen Heiligen Geist diesen Wunsch bekommen, aus Liebe zu dir, deinem Charakter näher zu werden, das zu tun, was du dir von uns wünschst, damit du dich darüber freuen kannst. Gib uns diese enge Beziehung zu dir. Und ich danke dir ganz herzlich dafür. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sabbattag, eine gesegnete neue Woche.